Willkommen zum Holy Home Podcast, der Eigenheim-Podcast für alle, die bauen, kaufen oder sanieren wollen. Mit Anna Niedermeier. Hallo zur neuen frischen Folge beim Holy Home Podcast. Heute habe ich ein ganz besonderes Thema für euch, Geld und Beziehungen. Ja, wie beeinflusst eigentlich der Umgang mit Finanzen unsere Partnerschaft und worüber streiten sich oft Paare? Ja, und wie können wir als Team eigentlich unsere finanziellen Ziele erreichen, um zum Beispiel eben eine Immobilie zu kaufen? Meine heutige Gästin ist Marielle, Gründerin von den Beziehungsinvestorinnen, und sie berät seit vielen Jahren zusammen mit ihrem Mann Mike Paar genau zu diesem Thema, und sie haben gemeinsam eben auch 3 Immobilien. Ja, in der heutigen Folge verrät uns Marielle, warum es so wichtig ist, in der Beziehung das Thema Geld anzusprechen. Ihr erfahrt, wie Marielle und Mike 3 Immobilien gekauft und finanziert haben und wie sie sich dabei das Eigenkapital und die Rate fair aufteilen. Sie erzählt auch, wie sie jetzt mit einer vermieteten Wohnung und auch mit einem Airbnb-Modell einen Teil ihrer Elternzeit finanziert. Dann erzählt uns Marielle auch noch, wie sie ihren Ehevertrag bezüglich der Immobilien gestaltet haben und dass die Analyse der Bedürfnisse hier wirklich wichtig war, um eine gute Lösung zu finden. Ja, und zudem verrät sie uns auch noch interessante Elternzeitmodelle, in denen ihr am Ende sogar mehr auf dem Konto habt als auf dem klassischen Weg. Ihr seht schon, es ist eine wirklich volle, spannende Folge, also spitzt unbedingt die Ohren, wenn ihr mit eurem Partner oder Partnerin zusammen eine Immobilie kaufen wollt und es euch wichtig ist, dass es keinen Streit über Geld geben soll oder wenn ihr schon Geldkonflikte habt und ihr die lösen wollt. Also eine richtig coole, inspirierende Folge. Los geht's! Ich begrüße heute Marielle Schäfer. Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Marielle ist die Gründerin von den Beziehungsinvestoren und berät seit einigen Jahren Paaren zu finanziellen Entscheidungen. Und zwar Entscheidungen, die man in Beziehungen so machen muss, von Haushaltsgeld, gemeinsame Altersvorsorge und eben auch zum Thema Immobilien. Und ich freue mich total, dass ich dich heute hier habe und dass ich dich interviewen darf. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin total gespannt und freue mich, dass wir heute miteinander sprechen.
Ja, freue ich mich auch total. Also ich bin total gespannt auf eure Geschichte und da wollte ich auch schon einsteigen. Und zwar kümmert ihr euch ja um das Thema Geld in Beziehungen, was ja wirklich eine total spannende Kombination ist. Und ich wollte fragen, wie ihr auf das Thema gekommen seid und wie war so eure Reise?
Ja, also Mike und ich haben einen sehr unterschiedlichen finanziellen Background gehabt, als wir zusammengekommen sind, vor nunmehr 14 Jahren. Können wir uns gut merken, weil es 2000 war.
Witzig, okay.
2010, meine Güte, 2000, da war ich noch in der Grundschule. Es war 2010 und wir sind eben zusammengekommen, hatten sehr unterschiedlichen finanziellen Background. Ich hatte mehr Geld und vor allem auch mehr Geldwissen. Er war aber 5,5 Jahre älter als ich und hatte kein Geld und keine Ahnung von Geld. Und da sind zwei Welten aufeinander geprallt. Wir haben dann aber irgendwie trotzdem den Weg auf allen anderen Ebenen zueinander gefunden und haben dann aber gemerkt, wie explosiv dieses Thema halt ist, ja, und wie es uns auch an Dingen hindert, die wir gemeinsam als Paar erleben oder machen wollen. Und dass umso länger die Beziehung andauert, umso komplizierter es wird, wenn wir nicht über Geld reden. Das heißt, wir haben eigentlich von Anfang an relativ offen über Geld gesprochen, hatten da aber eben auch sehr viel zu lernen. Und dann haben wir Austausch gesucht, haben keinen gefunden und sind dann auf die ganze Podcast- und Finanzblogger-Szene gestoßen damals. Das waren nur Männer. Deshalb brauche ich da auch gar nicht die weibliche Form zu erwähnen. Und dann haben wir uns gesagt, ja, also warum gibt's denn da keine Paare? Weil das ist doch so ein wichtiges Thema in einer Beziehung. Und dann haben wir selbst angefangen mit einem Blog, am Anfang wirklich nur über unsere eigenen Erfahrungen berichtet und über unseren Weg. Und das wurde ziemlich schnell, ziemlich groß in den Medien wahrgenommen und so weiter. Und dann ist das immer mehr geworden. Irgendwann kam ein Podcast dazu. Irgendwann haben wir erste Kurse verkauft und so weiter. Und ja, dann jetzt inzwischen ist es ein kleines Unternehmen.
Cool.
Und wir haben dann eben mit der eigenen Beziehungsreise festgestellt, wie unterschiedlich relevant in Finanzfragen die verschiedenen Meilensteine in der Beziehung sind. Und der große Knackpunkt ist eben das Elternwerden. Da sprechen wir vielleicht später nochmal drüber. Und deshalb fokussieren wir uns heute mit den BeziehungsinvestorInnen auf die Elternzeitplanung und Elterngeld-Thematiken. unterstützen aber Paare auch in anderen finanziellen Meilensteinen, da aber eher in 1-zu-1-Coachings und so. Und ja, wir haben eben auch selbst Immobilien gekauft, wir haben selbst geheiratet, wir haben selbst Kinder bekommen. Also wir machen all diese Schritte selbst und unterstützen die Paare dann quasi parallel in den Themen.
Du hast schon gesagt, es war von Anfang an bei euch ein Thema. Bei vielen ist es ja auch eher so ein Tabuthema in der Beziehung. Lag es daran, dass es ein Konfliktthema war oder einfach, weil du so geprägt bist?
Ich glaube, es lag daran, dass für mich es total logisch ist, wir reden darüber, weil, also ich wollte da einfach, für mich, meine Eltern haben immer über Geld gesprochen offen und wir haben da immer die Dinge ausgesprochen und für mich war klar, wir sprechen darüber und Mike hat es, glaube ich, ein bisschen befremdet. Jetzt hatten wir aber den großen Vorteil, ich habe BWL studiert, das heißt, ich habe mich mit dem ganzen Thematik, mit Finanzen irgendwie auch dann beruflich nach und nach beschäftigt und Mike hat Psychologie studiert. Das heißt, er hat sich mit Kommunikation und all diesen Themen sehr intensiv auseinandergesetzt und eben auch Beziehungsdynamiken. Und so war ihm das irgendwie auch bewusst, dass das ein Problemthema ist, wenn er nicht darüber redet. Ja? Und das war halt unser Glücksfall eigentlich, weil ich wollte unbedingt darüber reden und ich wollte gute Lösungen finden und ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch und wollte dann Haushaltsbuch führen und so weiter. Ja? Und er war aber offen dafür, von mir zu lernen und diesen anderen Aspekt eben auch einzubringen und zu verstehen, warum ist es wichtig, dass wir darüber zu kommunizieren, wenn wir wollen, dass unsere Beziehung funktioniert. Von daher würde ich auch sagen, wir haben uns eigentlich nie über Geld gestritten, aber wir hatten durchaus intensive Diskussionen und da sind auch Tränen geflossen, weil wir eben so unterschiedlich geprägt sind finanziell. Ja, aber wir haben dann eben einen gemeinsamen Weg gefunden und diese Kombi aus BWL und Psychologie ist auch das, was wir immer noch in unseren Kursen und unseren Angeboten halt so gut verknüpfen können und warum wir das jetzt so, warum das nicht ein Hobby geblieben ist.
Du hast gerade gesagt, weil ihr so unterschiedlich geprägt sind. Das heißt, ganz stark prägt das Elternhaus dann das eigene Mindset, oder Mindset ist jetzt so ein überstrapazierter Begriff, aber so ein bisschen die Sichtweise, wie ich mit Geld umgehe, ist quasi sozialisiert durch das Elternhaus.
Total, weil wir haben ja nach wie vor in der Schule viel zu wenig finanzielle Bildung. Ja? Das heißt, wie viel finanzielle Bildung man mitbringt, kommt drauf an, in welchem Elternhaus man eben groß wird, ob darüber geredet wird, wie darüber geredet wird, wie mit Geld umgegangen wird. Es geht gar nicht so sehr darum, wie viel Geld da ist, sondern es geht um den Umgang und die Gespräche darüber. Und da ist es natürlich so, wenn man in eine Beziehung kommt, dann bringt jeder sein Päckchen mit, egal wann man zusammenkommt. Mike und ich sind jetzt sehr früh zusammengekommen. Ich war kurz vor meinem 18. Geburtstag, also das war schon sehr früh. Da war das Päckchen quasi kleiner, ne? Aber wenn man jetzt irgendwie mit Ende 20 zusammenkommt oder so, oder mit Mitte 20, dann hat man natürlich noch viel mehr Jahre, die man seine eigene Geschichte mitbringt. Und dann prallen da diese zwei Dinge aufeinander. Die müssen manchmal auch gar nicht so unterschiedlich sein. Aber wenn man nicht darüber redet und sich erzählt, Wie sehe ich denn die Dinge und wie siehst du die Dinge, dann wird es halt schwierig. Ja? Ist wie mit jedem anderen Thema. Wir bringen irgendwie Erwartungen mit und die müssen auf den Tisch. Wenn man nicht darüber redet, kann man keinen gemeinsamen Weg finden als Paar.
Und da denke ich jetzt zum Beispiel an das Thema immer wieder bei Paaren, dass mal beim Thema Eigenheim, die meisten nehmen ja irgendwie einen Kredit auf. Das heißt, da geht es um Schulden machen. Ja. Und manche sind eben mit dem Wort Schulden machen oder mit dem Risiko, was da quasi auch verbunden ist, kommen da ganz starke Ängste, wo auch immer, wahrscheinlich vom Elternhaus geprägt oder aus anderen Erfahrungen. Wie macht ihr das jetzt, wenn da so ein Paar sich, also wenn der Wunsch zwar da ist, ich würde mich gern irgendwie eine Immobilie kaufen, aber das sind so starke emotionale Ängste da, zum Beispiel bei einer Seite. Habt ihr so einen Fall schon mal gehabt und wie geht man damit um?
Da wäre jetzt natürlich der Mike der bessere Ansprechpartner. Aber also ich glaube, was ganz, ganz viel hilft, ist Aufklärung und Wissen. Ne? Immer wenn man Ängste hat, braucht man die Fakten und muss eben sehen, okay, was steht denn tatsächlich dagegen? Und diese Rechnungen aufzumachen, das machen wir dann schon mit den Paaren, dass wir eben zeigen, okay, wie viel Schulden könnt ihr euch leisten und ab wann ist es okay, da ein Störgefühl zu haben? Ja, weil es, also ich meine, das kann man ja ziemlich gut ausrechnen und wir sagen auch, es gibt ja bestimmte Regeln, die haben wir uns nicht ausgedacht, ja, wie viel das Einkommens zum Beispiel man fürs Wohnen ausgeben kann und ob man das jetzt für eine Miete oder einen Kredit ausgibt, ist dann erstmal zweitrangig, aber man sollte halt nicht 50% seines gesamten Einkommens für eine Immobilie ausgeben, ja, dann kann man sie sich schlicht nicht leisten und dann sind die Schulden auch, können die sehr erdrückend werden und deshalb würde ich sagen, erstmal wirklich rechnen, durchgehen, was ist denn in Ordnung und das dann rational erklären. Und dann gehen ganz viele Ängste schon weg. Ja? Aber natürlich gibt es auch Menschen, wo das nichts bringt und wo die Ängste sehr, sehr tief sitzen. Da muss man dann tatsächlich an die Glaubenssätze rangehen und mit denen intensiv daran arbeiten. Und dann würde ich auch nicht empfehlen, direkt eine Immobilie zu kaufen und 200.000-300.000 Euro Schulden aufzunehmen, sondern dann sind das erstmal kleinere Schritte, die davor stehen. Und vielleicht ist es dann auch nicht die Lösung für dieses Paar, gemeinsam eine Immobilie zu kaufen, sondern entweder vielleicht kauft nur eine Person die Immobilie oder man kauft die zum Beispiel in einem anderen Verhältnis, dass man nicht die 50-50 kauft, sondern sagt, okay, ich komme mit diesem Schuldenberg komme ich klar und mit dem aber nicht mehr. Oder dass man eben auch tatsächlich sagt, nee, wir sind eher diejenigen, die in der Miete wohnen.
Okay, dass man einfach gemeinsam dann eine Entscheidung trifft. Ihr habt ja selber auch Immobilien und da bin ich ganz neugierig geworden, weil ihr habt nicht nur eine Immobilie, sondern so wie ich rausgehört habe, sind es mehrere. Kannst du uns mal erzählen, wie da so eure Reise war? Wie kamt ihr zu den Immobilien und wie habt ihr das so gehandelt? Und lebt ihr selber in einer? Wäre auch so eine Frage.
Tun wir. Wir haben drei Immobilien, drei Wohnungen und die sind tatsächlich alle drei auf unterschiedlichsten, die haben alle drei unterschiedlichste Wege, wie sie zu uns gekommen sind. Die erste Wohnung war tatsächlich die, in der wir am Anfang auch zusammen gewohnt haben. Die hat meine Mutter gekauft, weil ich damals ein duales Studium angefangen habe und es klar war, ich bleibe da 3 Jahre in dem Ort und danach noch 2 Jahre Bindung hatte ich an das Unternehmen. Das heißt, es war klar, ich wohne da auf jeden Fall 5 Jahre und meine Mutter hat dann gesagt, ganz ehrlich, bevor ich dir ja jetzt 5 Jahre lang die Wohnung finanziere in der Gegend, kann ich auch einen Kredit abzahlen. Meine Mutter ist Beamtin und hat somit auch gute Konditionen bekommen und so weiter. Und das war eine sehr runtergekommene Wohnung. Die hat sie gekauft und mein Stiefvater hat sie mit Mike zusammen kernsaniert. Also das war wirklich 3 Monate lang Arbeit. Aber dementsprechend war sie sehr günstig und 2011 waren auch die Zinsen für meine Mutter sehr günstig. Und ja, so konnten wir dann quasi als Studentin und Student in einer 3-Zimmer-Wohnung leben im Rhein-Main-Gebiet, was wir sonst wahrscheinlich in einem Einzimmer-Apartment verbracht hätten.
Und die war auf deinen Namen dann oder hat deine Mutter die in ihrem Namen gekauft?
Meine Mutter hat die Wohnung gekauft und die war auch auf ihren Namen. Und ich habe sie quasi von ihr gemietet, so dass sie genau die Kreditrate bezahlen konnte. Und dann, als meine Mutter hatte noch 2 andere Wohnungen, mein Vater ist relativ früh verstorben. Das heißt, wir hatten quasi in Erbengemeinschaft noch 2 andere Wohnungen mit meinen beiden Brüdern. Und als dann mein jüngster Bruder 18 war, haben wir quasi einen Notartermin gemacht und alles aufgeteilt, sodass jedes Kind eine Wohnung hat. Und seitdem gehört mir diese Wohnung, die meine Mutter damals gekauft hat. Genau, also es war damals quasi schon so geplant, dass wir dann da einen großen Ringtausch machen. So bin ich dann quasi zu der Wohnung gekommen. Meine Mutter hat sie aber quasi komplett abgezahlt und ich habe über die Miete halt meinen Anteil quasi geleistet. Aber sie hat damals das Erstinvestment und auch die Renovierung und so weiter gezahlt. Okay. Sonst hätte ich sicherlich nicht mit 20 so eine Wohnung kaufen können. Ja? Aber das ist genau wieder das. Das ist dieser unfaire Vorteil, den ich einfach mitgebracht habe, weil ich aus einem finanziell gebildeten Elternhaus kam. Meine Eltern haben durchschnittlich verdient, ja, oder verdienen durchschnittlich. Aber sie haben sich halt immer gut mit Geld beschäftigt und haben immer überlegt, wie können wir das, was wir haben, gut was draus machen. Und deshalb war das eben für meine Mutter total klar, das macht mehr Sinn, da was zu kaufen. Und jetzt im Nachhinein kann man auch sagen, das war ein super Investment. Man hätte eigentlich in der Siedlung noch viel mehr kaufen müssen, weil die Wohnung ist inzwischen mehr als das, also als der Wert hat sich mehr als verdoppelt. Und die ist inzwischen eben vermietet, ist komplett abgezahlt und ermöglicht uns jetzt auch tatsächlich so unsere Elternzeit im Moment zu gestalten, weil wir eben diese Mieteinnahmen haben.
Und du hast aber 5 Jahre drin gelebt und bist dann ausgezogen?
7 Jahre haben wir am Ende sogar drin
zusammen
gewohnt. Zusammen, genau. Und dann sind wir ausgezogen und haben sie dann vermietet. Also ich bin tatsächlich die Vermieterin, Mike ja nicht, aber ja. Also genau, die gehört mir zu 100%. Und dann haben wir diese Wohnung gekauft, in der wir jetzt auch wohnen. Da sind wir quasi dann hingezogen und haben die aber damals auch schon unter dem Aspekt gekauft, dass wir gesagt haben, wir gucken uns vorher schon an, können wir die auch gut vermieten, können wir den Kredit auch mit der Miete decken, falls wir da nicht mehr wohnen wollen. Und wir haben die, die war damals noch im Bau, wir haben die dann so ein bisschen umbauen lassen oder anders bauen lassen, als sie geplant war, so dass wir ein Zimmer in der Wohnung immer über Airbnb vermieten können.
Cool.
Genau, also es ist quasi keine reine Eigennutzwohnung, sondern wir vermieten da ein Zimmer, beziehungsweise manchmal sogar 2 Zimmer.
Aha.
Unser Arbeitszimmer vermieten wir inzwischen auch immer mal, weil die Nachfrage so groß ist.
Zu Messezeiten oder?
Auch so. Also es kommen einfach echt viele Leute. Wir wohnen in Hanau.
Ja,
und,
bei Frankfurt.
Hier gibt es nicht so viele genau, in der Nähe von Frankfurt. Und es kommen ganz viele Leute, die hier arbeiten. Also jetzt gerade so nach Corona, gell, kommen viele Leute, die gar nicht mehr hier wohnen, aber Montag bis Donnerstag zum Beispiel hier sind, arbeiten und dann am Wochenende nach Hause fahren. Und dann natürlich Menschen, die für Hochzeiten kommen, die für Veranstaltungen kommen. Also es ist bunt gemischt und manche kommen auch immer wieder. Genau, aber wir haben das so ein bisschen abgetrennt, dass quasi vorne, wenn man reinkommt in die Wohnung, ist direkt das Zimmer und das eine Bad. Und dann geht man weiter in unsere eigentliche Wohnung, sodass
es
gut funktioniert. Und unsere Kinder finden das auch super. Also genau, und wir decken damit tatsächlich einen Großteil unserer Kreditkosten hier. Also da, das ist Wahnsinn, wie viel Nachfrage da ist.
Da könnt ihr, habt ihr so eine hohe Auslastung, dass ihr quasi monatlich... Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht bei einem Standort. Genau. Klar ist das in der Nähe von Frankfurt, aber es ist jetzt nicht die große.
Ja, aber wir haben das auch nicht gedacht. Genau, wir haben vorher in Oberursel gewohnt und haben da immer mal unsere Couch vermietet, wenn wir nicht da waren und waren da schon überrascht, wie viel da Nachfrage war. Und deshalb haben wir dann eben, als wir hierher gezogen sind, haben wir vorher geguckt, gibt's denn schon Wohnungen in Airbnb hier in Hanau? Und da waren super wenige. Und dann haben wir uns gedacht, keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wir richten das mal so ein hier, weil das sich eben angeboten hat. Also es ist Wahnsinn, wie viel Nachfrage da ist.
Ach, das ist ja spannend. Ja, okay. Weil beim Thema Haus ist es ja auch immer so, dass man ja eigentlich, wenn man neu baut, auch schon überlegen könnte, das so in Einliegerwohnungen zu denken, dass man eben, wenn dann mal, Kinder sind ja auch nicht ewig im Haus und dann steht ja oft viel auch leer bei bekannten Eltern oder so, kennt man das ja, dass man dann schon denkt, ja, okay, wie kann ich eigentlich den Raum dann nochmal weitervermieten, nachnutzen. Genau. Und zwar auch so, dass meine Privatsphäre nicht gestört ist, dass die jetzt nicht bei mir durchs Treppenhaus müssen oder wie auch immer, sondern man kann ja bei der Planung schon so ein bisschen vorausdenken.
Ja, genau. Und das war eben auch so, als wir hier diese Wohnung gekauft haben, haben wir halt gesagt, okay, wir können den Kredit, wir können das machen und so weiter, das ist alles okay, es ist günstiger, als wenn wir jetzt was mieten würden in der Größe und so, aber wir haben halt trotzdem auch überlegt, würde die Miete das Ganze decken und wie können wir das irgendwie gegenfinanzieren, dass wir jetzt hier wohnen. Und unser Ziel war damals eigentlich, weil die Wohnung doppelt so groß und doppelt so teuer ungefähr ist, wie das, was wir vorher in Oberursel gemacht haben, weil es natürlich sehr günstig war, weil wir nur mal meine Mutter gezahlt haben, ne? Haben wir gesagt, unser Ziel war eigentlich, dass wir ähnliche Kosten haben wie vorher bei der größeren Größe. Und also das klappt auf jeden Fall. Genau, das ist die Wohnung, in der wir wohnen.
Und die habt ihr aber zusammen gekauft und ihr steht auch 50-50 im Grundbuch und die Finanzierung?
Also genau, also die ist 50-50. Genau, aber Finanzierung können wir gleich nochmal sprechen, weil das war tatsächlich auch ein kleines Abenteuer. 2021, also die hier haben wir 2018 gekauft und dann 2021 haben wir noch eine Zwei-Zimmer-Wohnung gekauft in Aschaffenburg, was meine Heimatstadt ist. Und das ist rein zur Kapitalanlage. Also die ist quasi direkt dann vermietet gewesen, aber war eben dann auch so, okay, wir kennen die Stadt. Die Anzeige kam online und ich habe direkt gesagt, das ist eine super Lage, die müssen wir nehmen. Mike hat gesagt, die ist zu teuer. Ich habe gesagt, ich gucke die mir trotzdem an. Ich habe die mir angeschaut. Ich habe mit dem Verkäufer ihn ein bisschen runtergehandelt und habe vor allem rausgefunden, dass wir die möbliert sehr gut vermieten können. Und dann hat die Rechnung auch Mike überzeugt. Und dann haben wir die auch zusammen gekauft, ohne dass Mike sie tatsächlich jemals gesehen hatte. Da hat er mir total vertraut. Und er hat sie quasi dann erst nach der Unterschrift das erste Mal von innen gesehen.
Okay, und die habt ihr aber auch zusammen gekauft?
Ja. Auch zusammen.
Ah ja, okay. Und bei möbliert, ist es auch über Airbnb oder möbliert vermietet längerfristig?
Längerfristig, teilmöbliert ist die quasi vermietet, aber dadurch konnten wir eben über den Mietspiegel gehen und damit war es dann auch okay, dass sie ein bisschen teurer war, weil wir eben auch da gesagt haben, wir wollen, dass das auf jeden Fall von Anfang an Cashflow-positiv ist. Das war quasi auf unserer Suche nach einer weiteren Kapitalanlage immer das Kriterium, dass wir gesagt haben, wir möchten, dass die Wohnungen von Anfang an sich selbst tragen, weil wir nicht gesagt haben, wir sind nicht aus auf den Steuervorteil durch irgendwie Minusbeträge, weil wir selbst halt gerade in Elternzeit sind und gar nicht viel verdienen, angestellt und dementsprechend auch keine hohen Steuern zahlen. Und da haben wir gesagt, nee, wir brauchen direkt das Plus und wenn es nur 50 Euro im Monat sind.
Ja, okay.
Aber genau. Und jetzt haben wir die. Und wir sind eigentlich die ganze Zeit so am Gucken und haben so gesagt, oh ja, wir würden auch noch weitere kaufen. Aber so in der Elternzeit kriegt man halt nicht so gut weitere Finanzierungen.
Da wollte ich gleich einsteigen. Okay.
Ja.
Ihr seid ja auch ganz stark, beschäftigt ihr euch ja auch mit ETFs als Altersvorsorge. Und ihr macht da so eine Mischung zwischen Immobilien als Kapitalanlagen und dann eben aber auch ETFs. Also ihr habt da so...
Ja, und auch Einzelaktien. Also wir machen quasi alles, was man so machen kann.
Ja, okay.
Also man muss halt auch sagen, ich finde, es macht halt einen Unterschied. Gell? Also im Moment tatsächlich würden wir einfach keine Finanzierung bekommen. Wir sind selbstständig, wir sind in Elternzeit von unseren Angestelltenverhältnissen. Das ist einfach, unsere Selbstständigkeit läuft nicht so gut, dass wir da... sagen könnten, wir zahlen es in Cash. Deshalb, jetzt würden wir einfach keine Finanzierung bekommen. Deshalb ist klar, jetzt investieren wir gerade eher in Aktien und in ETFs. Und ich würde mich, glaube ich, auch gar nicht wohlfühlen, nur mit Immobilien das zu machen. Weil eine Immobilie verkaufe ich halt nicht so schnell, gell? Und gerade jetzt in dieser Phase, in der wir gerade sind, Mike und ich sind beide jeweils 3 Jahre in Elternzeit. Natürlich kriegen wir nicht so lange Elterngeld und müssen auch von irgendwas leben. Ja, da leben wir jetzt natürlich teils von den Mieteinnahmen, vor allem von der abgezahlten Wohnung. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch vor kurzem erst wieder einen größeren Aktiengewinn realisiert und leben auch davon jetzt gerade teilweise. Und das wird natürlich nicht gehen. Ich kann nicht schnell die Wohnung verkaufen und will ich auch nicht.
Ich wollte jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen zum Thema, wie man als Paar in der Beziehung zum einen das Eigenkapital aufteilt und auch bei der Finanzierung, wie man sich das dann quasi aufteilt, dass so eine gewisse Fairness entsteht. Aber bevor wir allgemein sprechen, wollte ich erstmal wissen, wie ihr das macht. Also die erste Wohnung, da mache ich jetzt einfach Haken dran, die ist mit deiner Mutter, die gehört dir zu 100% und die hat auch deine Mutter mehr oder weniger finanziert oder hat sie auch finanziert. Ja. Bei der zweiten Frage, in welchem Verhältnis haben wir Eigenkapital? Wie bringen wir das ein? Wie stehen wir im Grundbuch? Und wie organisieren wir die Finanzierung?
Genau. Also wir haben bei der zweiten Wohnung 50-50 gemacht und wir haben da, glaube ich, auch eine 100% oder 95% Finanzierung gemacht, weil die Kreditzinsen so gut waren. Das heißt, wir haben nicht so viel Eigenkapital gebraucht. Und das Eigenkapital, was wir gebraucht haben, haben wir auch 50-50 aufgeteilt. Okay. Das hat funktioniert. Bis dahin hatte Mike glücklicherweise dann doch ein bisschen was angespart.
Ja, sehr gut.
Allerdings haben wir dann später ein bisschen, wir hatten dann quasi noch 5% noch nicht bezahlt an den Bauträger, wie das halt so typischerweise ist. Und da gab es dann, oder gibt es bis heute das Problem, dass wir mit dem Bauträger immer noch nicht fertig sind? Also da fehlen immer noch Dinge vom Gemeinschaftseigentum, nicht von unserer Wohnung, aber das Gemeinschaftseigentum ist immer noch nicht fertig. Das heißt, diese 5% haben wir immer noch nicht gezahlt. Und da ist dann für diejenigen, die schon mal eine Finanzierung gemacht haben, beginnt ja erst die Zinszahlung oder die Tilgung und so weiter, wenn man den gesamten Kredit abgerufen hat. Und sonst würden wir jetzt die ganze Zeit schon also den Bereitstellungszins zahlen. Und deshalb haben wir dann mit der Bank einen Deal gemacht, dass wir quasi eine Sondertilgung gemacht haben, offiziell, direkt am Anfang, und dieses Geld dann auf ein separates Konto bei der Bank kam, ne, also es sind ungefähr 15.000 Euro, die mussten dann auf ein separates Konto, damit die Bank die Sicherheit hat, wenn der Bauträger das irgendwann einfordert, dass wir das Geld auf jeden Fall haben.
Okay.
Ja? Aber so wurde quasi unser Darlehen komplett abgerufen. Wir zahlen das ganz normal jetzt ab.
Das ist aber ein cooler Move, weil wir haben die leider zahlen müssen, weil wir haben eine Kernsanierung gemacht. Und da zieht sich das ja auch immer. Und das war in der Phase, wo eben Handwerker kriegen ganz schwierig war. Und insofern haben wir auch über relativ lange Zeit dann sanieren müssen und kamen dann eben auch in diese Bedrängnis. Und den Tipp hätte ich gerne damals gehabt, dass ich mit denen da so einen Deal abschließen kann.
Ja, also das war echt, wir haben halt mit dem Bankberater einfach gesprochen. Ne? Wir haben ihm gesagt, so ist die Situation. Haben wir ihm gesagt, wir haben das Geld ja, diese 5%. Und haben gesagt, wir wollen nicht den Bereitstellungszins zahlen. Und es liegt nicht an uns, dass der Bauträger dann nicht fertig wird. Und dann haben die eben gesagt, ist okay, wir können das über eine Sondertilgung quasi den kompletten Kredit abrufen. Aber dann muss das Geld noch irgendwo liegen, weil sie natürlich nicht wollen, dass dann irgendwann der Bauträger die 5% haben will und wir die nicht mehr haben. Ja? Und jetzt ist das so und dieses Geld liegt da und das hatte Mike zu dem Zeitpunkt nicht, ne, seinen Anteil dafür. Und da habe ich dann gesagt, das mache ich jetzt komplett. Und das haben wir dann für uns separat aufgeschrieben und er hat jeden Monat bei mir, was er halt konnte, abgestottert. Wir hatten da keinen richtigen Deal oder so.
Aber ihr wolltet auch 50-50 das dann aufteilen.
Genau, also wir haben dann quasi gesagt, er hat halt immer, wenn er irgendwie 100 Euro übrig hatte, hat er das an mich überwiesen und wir haben das irgendwo dokumentiert und ich glaube, es ist immer noch nicht ganz ausgeglichen. Genau, aber das Geld liegt da halt auf dem Konto und wir warten, dass unser Bauträger irgendwann fertig ist und wir wollen es ihm eigentlich nicht mehr zahlen. Also hoffentlich kriegen wir dann irgendwann einfach dieses Geld raus. Genau, aber also grundsätzlich ist es 50-50 finanziert und das funktioniert auch so gut und das ist alles
und
fein.
Und bei der monatlichen Rate, also ihr müsst ja monatlich eine Rate zahlen, wie macht ihr das?
Die zahlen wir gemeinsam.
Die zahlt ihr gemeinsam und auch, es fließt quasi alles in einen Topf oder ist einer ein Hauptverdiener und der andere der verdient weniger oder wie?
Also wir haben inzwischen ein Familienkonto, ein Modell, dass wir sagen, alle Einnahmen kommen da rein, alles wird gemeinsam davon bezahlt und am Ende des Monats bekommt jeder was noch auf sein eigenes Konto, weil wir sagen, also jetzt im Moment gerade verdienen wir beide gleich wenig. Aber wenn es in anderen Lebensphasen war es so, dass ich ein bisschen mehr verdient habe und Mike ein bisschen weniger, wo wir aber gesagt haben, das funktioniert halt nur, weil wir uns gegenseitig den Rücken frei halten. Wir haben zwei Kinder und ich kann nur verdienen, wenn Mike sich um die Kinder kümmert und er kann nur verdienen, wenn ich mich um die Kinder kümmere. Und deshalb haben wir uns für so ein Familienkontenmodell entschieden und haben gesagt, alles, was da reinkommt, gehört uns beiden. Aber es bekommt eben jeder noch ein eigenes Geld aufs eigene Konto.
Okay.
Aber denselben Betrag, ja. Weil wir einfach sagen, es ist nicht, damit wird die Care-Arbeit auch direkt ein bisschen vergütet, sozusagen.
Ah ja, interessant. Ich kenne den Ansatz, dass man Gemeinschaftskonto hat und jeder nach Prozenten vom gemeinsamen Einkommen, dass man sagt, okay, ich verdiene jetzt mehr und zahle jetzt 70% aller gemeinsamen Kosten und zahle dann 70% auf dieses Gemeinschaftskonto ein.
Das haben wir früher auch so gemacht. Das haben wir ganz lange so gemacht und wir haben dann aber festgestellt mit den Kindern, dass dieses Care-Arbeitsthema uns tatsächlich so, dass es so da drin ist, dass es halt nicht vergütet wird und dass es nicht gewertschätzt wird und dass man einfach dadurch eine Wertschätzung reinkriegt, dass man sagt, dieses Geld gehört uns beiden aus der Erwerbsarbeit, weil es ist nur möglich, weil die andere Person die Care-Arbeit übernimmt. Für die gemeinsame Entscheidung der Kinder.
Interessanter Punkt. Okay, cool. Nehme ich mit.
Genau, aber deshalb wird die Immobilie quasi auch von uns beiden gezahlt und wer gerade mehr ins Konto reinbuttert, zahlt de facto mehr davon. Aber ja. Und dann haben wir ja noch diese dritte Immobilie, die haben wir auch 50-50 finanziert. Da haben wir auch das Eigenkapital 50-50. Ich glaube, da haben wir eine 80% Finanzierung gemacht, weil das den besten Zins gebracht hat. Das heißt, wir mussten ein bisschen mehr Eigenkapital einbringen. Und das haben wir tatsächlich auch mit meinem Stiefvater dann zusammen einen kleinen Deal gemacht, dass er uns einen Teil des Eigenkapitals zur Verfügung gestellt hat und wir ein Privatdarlehen mit ihm gemacht haben.
Okay.
Weil er da gerade eine Abfindung bekommen hatte. Das heißt, er hatte gerade einen größeren Geldbetrag zur Verfügung und hat halt gesagt, ich brauche das nicht und ich unterstütze euch da gerne. Und wir haben mit ihm quasi ein Privatdarlehen, weil wir haben gesagt, wir hätten das Geld, wir haben es aber in Aktien und wir müssten dann Aktien verkaufen. Und dann hat er gesagt, ach komm, behaltet doch eure Aktien. Ich habe das Geld hier auf dem Tagesgeldkonto liegen, da gab es noch keine Zinsen. Und dann hat er gesagt, ich gebe es euch, wir machen ein Privatdarlehen, ihr zahlt mir einen Zinssatz, aber ihr kriegt über die Aktien ja viel mehr rein. Und dann haben wir das bei ihm und er hat gesagt, ihr könnt es mir jederzeit zurückzahlen oder ihr könnt es 10 Jahre behalten, ist ihm egal. Ja, also solche interfamiliären Deals gehen auch, aber wir haben da auch einen richtigen Vertrag aufgesetzt. Also
ja, würde ich auch empfehlen, habe ich auch gemacht.
Genau, also das war uns auch einfach total wichtig, weil ich meine, man muss auch noch dazu sagen, es ist halt, meine Mutter ist nicht mit ihm verheiratet, ja, also verwandtschaftlich ist da gar nichts eigentlich. Ich sag nur, es ist mein Stiefvater, weil sie halt auch schon 15 Jahre oder so zusammen sind. Aber er hat auch noch eine Tochter und da wäre mir auch einfach wichtig, dass das alles klar
geregelt
ist.
Geregelt ist, ja, genau.
Man weiß ja auch nie, mein Vater ist, wie gesagt, damals sehr plötzlich verstorben, der hatte einen Unfall und von daher weiß ich einfach familiär, wie schnell es manchmal gehen kann. Und dann will ich natürlich auch nicht seine Tochter da irgendwie zum Beispiel benachteiligen. Ja,
also ich glaube generell in so Patchwork-Situationen muss man das immer gut klären, was sonst, also
total.
Patchwork ist nochmal so ganz besonders. Ja, okay.
Ja, und also ich schätze das total, dass er uns da so unterstützt hat und dass er uns vor allem auch mit seiner Expertise immer unterstützt. Also der interessiert sich auch für Immobilien und so, ne? Und kommt dann da auch mit dazu und guckt sich das an und gibt uns seine Meinung und das ist total wertvoll.
Ja.
Und das ist auch was ich unseren Kindern mitgeben will, ja, dass man sich mit solchen Vermögensaufbaudingen auch total gut mit der Expertise einfach unterstützen kann.
Ja.
Und genau, deshalb war mir das auch wichtig, dass wir da einen richtigen Vertrag machen. Und ich habe damals lange gezögert. Ich habe gesagt, oh nee, komm, wir haben doch das Geld, ich mach das nicht. Und dann hat er gesagt, es ist eure Entscheidung, ich biete es euch an, ich biete es euch gerne an. Wenn ihr das möchtet, gut, wenn nicht, dann verkauft eure Aktien.
Okay, sehr gut. Und dann habe ich noch eine Frage, ihr seid ja selbstständig, also ich habe ja auch viele Hörer, die auch selbstständig sind und es ist ja nicht so einfach, einen Kredit für eine Immobilie als Selbstständige zu bekommen. Wie war das bei euch? War da noch einer angestellt oder wie habt ihr das gemacht?
Also wir waren beide noch angestellt. Okay. Bei allen Käufen, wir waren nebenberuflich schon selbstständig. Das wollten die natürlich auch alles wissen, ja. Aber das war dadurch, dass es hauptberuflich das Haupteinkommen war, war das für die Bank tatsächlich nicht so relevant. Wir haben dann aber später nochmal eine Anfrage gestellt bei der Bank. Ich glaube 20, Anfang 2023, mhm. genau. Und damals waren wir quasi beide in Elternzeit. Wir sind ja im Moment auch beide noch angestellt, ja. aber halt in Elternzeit. Und arbeiten halt nicht dort. Aber wir haben quasi den Vertrag im Hintergrund und könnten dahin zurück. Und damals hat die Bank gesagt, naja, mit der Selbstständigkeit und mit der so, haben sie gesagt, sie würden uns was geben, wenn wir irgendwo noch 1.000 Euro Einkommen im Monat herkriegen könnten. Also sie haben gesagt, da müssten sie halt angestellt ein paar Stunden ja. arbeiten. Also das war dann schon interessant, weil man dann gemerkt hat, die bestehenden Wohnungen, was das schon für eine ja. Unterstützung ist. Ja. Also ich glaube zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Anfrage stellen würden, dass es vielleicht sogar schon funktionieren würde, dass die Bank uns einen Kredit geben würde, weil jetzt die eine Wohnung komplett abgezahlt ist und man diese Sicherheit auch im Hintergrund hat. Aber wahrscheinlich nicht eine neue Bank, aber wir haben alle drei Wohnungen bei derselben Bank okay. finanziert. Und ich glaube, dass die wissen jetzt auch einfach schon, dass wir verlässlich sind, dass wir zahlen und dass wir organisiert sind mit unseren Sachen.
Sehr gut.
Und also ich würde immer empfehlen, wenn man selbstständig ist, dass man dann halt noch mehr seine Hausaufgaben machen muss, noch mehr Ordnung haben mhm. muss. Also wir sind damals zum Beispiel zur Bank gekommen und wir hatten direkt einen Ordner dabei beim ersten Beratungsgespräch, wo alles drin war. Unser Haushaltsbuch, unsere ganzen Dokumentationen. Und die waren total überrascht, ja, weil die haben gesagt, okay, wir wollten ihnen jetzt eigentlich sagen, was sie alles zusammensuchen müssen und so. Und dann haben wir gesagt, ja, haben wir hier.
Sehr gut, okay.
Und ich glaube, das ist halt als Selbstständige noch wichtiger, dass man noch mehr der Bank zeigen kann, dass man die Sachen sich gut überlegt hat, dass man einen Plan hat und dass es nicht irgendwie ja eine wackelige Finanzierung ist, die mhm. man sich da überlegt.
Ja, okay, sehr gut. Du hast es vorher, glaube ich, am Rande schon mal angesprochen, das ganze Thema Ehevertrag, Trennung, Erbe, genau.
Ja.
Da wollte ich noch mal ein bisschen reingehen. Habt ihr euch das darum auch gekümmert und wenn ja, wie seid ihr das Thema angegangen?
Haben wir. Einfach auch da aus der Historie, weil ich es halt kenne, war mir das tatsächlich immer wichtig, dass das klar ist, wer was im Zweifel mhm. erbt. Und die größte Diskussion hatten wir tatsächlich über diese Wohnung, die meine Mutter gekauft hat, die mir mhm. 100% gehört. Wir haben am Anfang keinen Ehevertrag geschlossen, sondern wir haben einfach mhm. so geheiratet. Und waren der Meinung, naja, ist schon okay, wenn dann ein Zugewinn stattfindet, dann gleichen wir das aus. Irgendwann haben wir mit einer Anwältin mal gesprochen und dann hat sie uns zwei, drei Fragen gestellt und haben wir gesagt, ja, passt vielleicht ja. doch nicht so ganz. Und dann haben wir den Ehevertrag quasi später noch gemacht. Und da war tatsächlich diese Wohnung der größte Diskussionspunkt, mhm. würde ich sagen. Weil wir da gemerkt haben, wie viele emotionale Faktoren da dran hängen. Weil ich natürlich gesagt habe, meine Mama hat mir die gekauft, sie hat das für mich ermöglicht, ohne sie hätten ja. wir das nicht gemacht. Ich möchte nicht, wenn wir uns trennen, dir da was abgeben müssen von. Ja, ja. Sondern das ist ja auch eine Absicherung, die meine Mutter mir ja. geben wollte. Ja. Und gleichzeitig hat Mike gesagt, ja, das versteht er, aber er hat in dieser Wohnung halt auch 7 Jahre mitgewohnt, er hat sie mitsaniert, er hat da viel Mühe reingesteckt und er hat gesagt, es ist für ihn auch natürlich viele Erinnerungen mit der Wohnung verbunden. Ich meine, unser erstes Kind ist da quasi nicht auf die Welt gekommen, aber da nach mhm. Hause gekommen das erste Mal und so. Also er hat halt gesagt, das ist für ihn jetzt auch so, er möchte da jetzt nicht sich total bevorteilen, aber er hat gesagt, er fände es auch doof, wenn er da gar nichts von hätte. Gleichzeitig habe ich dann gesagt, naja, aber du hättest nie für diesen Preis leben können in der Gegend.
Ja.
ja all die Jahre. Das, ja. Und so sind da halt verschiedene Perspektiven aufeinander geprallt. Da mussten wir viel drüber reden. Und wir haben am Ende eine sehr spannende Lösung, glaube ich, gefunden. Wir haben nämlich in unseren Ehevertrag reingeschrieben, sollten wir uns scheiden lassen, dann bleibt alles bei mir, was diese Wohnung angeht. Also da findet kein Zugewinnausgleich für statt. Aber ich darf diese Wohnung oder den Gewinn daraus, ich kann da selbst immer drin wohnen, aber wenn ich sie verkaufe oder irgendwann vererbe, darf ich das nur an unsere Kinder
Ach so, okay.
tun. Mhm. Also ich kann den Gewinn nicht selbst einsacken oder ich kann nicht neu heiraten und meinem mhm. neuen Mann dann da was von vererben oder neuen Kindern oder so, sondern es muss an mhm. unsere Kinder gehen, der Gewinn daraus. Und das konnten wir in den Ehevertrag reinschreiben. Und das ist total toll, weil so ist es für mich so. Es
ja.
bleibt in meiner Familie. Und für Mike ist es so, dass er sagt, es profitieren unsere Kinder, was er ja sowieso möchte.
Ja, okay, cool.
Möchte.
Aber das sieht man ja eigentlich, wie ihr das quasi dann auch löst. Also es gibt quasi einen Diskussionspunkt und dann redet ihr
ja.
so lange. Jeder zeigt seine Perspektiven und seine Emotionen, weil du ja auch, das war ja auch ein sehr emotionaler
ja.
Punkt. Und dann habt ihr euch da mit anwaltlicher Hilfe auf einen Kompromiss geeinigt, den ihr wahrscheinlich vorher noch so gar nicht auf dem Schirm hattet. Und seid jetzt ja. eigentlich beide fein damit.
Total. Also das ist auch tatsächlich der Ansatz bei all unseren Coachings und unserem Programm, dass wir immer sagen, man muss erstmal auf die Bedürfnisebene gehen, jeder muss auspacken, was möchte denn jeder, ja, und dann sucht man eine Lösung, weil wenn wir über Lösungen diskutieren, also jeder hat seinen Lösungsvorschlag im Kopf, dann muss jeder was abgeben, dann ist es ein Kompromiss am Ende. Und wenn man aber über die Bedürfnisebene kommt, dann kann man die beste Lösung für beide finden. Und das haben wir jetzt in dem Immobilienthema alleine gar nicht geschafft. Ja, da haben wir eine externe Unterstützung gebraucht. Wir haben der Anwältin unsere Bedürfnisse gesagt und dann hat sie gesagt, wie wäre es denn mit so einem Weg oder so einem Weg? Und das war dann auch erst, glaube ich, der dritte Weg, der dann der richtige war. Aber das hat einfach total gezeigt, warum es manchmal hilfreich ist, jemanden anderes mit dabei zu haben und eben einen Schritt zurückzugehen. Ja, und nicht zu sagen, ich möchte es aber so machen und ich möchte so machen, jetzt gibt jeder ein bisschen was ab, dann sind wir irgendwie beide am Ende nicht glücklich, aber haben halt einen Kompromiss, sondern eine Win-Win-Situation.
Interessant, weil wir müssen das Thema auch angehen. Genau, und das ist irgendwie so, wenn man vor diesem Berg steht, denkt man sich so, oh Gott.
Ja, total. Aber es war halt dann wirklich die Frage, was ist denn das Bedürfnis dahinter? Gell? Und mein Bedürfnis war halt, dass das irgendwie, dass ich nicht möchte, dass ich meiner Mama irgendwann sagen muss, Mama, jetzt das, was du für mich gemacht hast, muss ich jetzt mit meinem Ex teilen. Ja. Und für Mike war es halt, er möchte nicht da all die Jahre irgendwie mit investiert haben und dann nichts von haben.
Ja, ja, genau.
Und ich meine, unsere beider Kinder sind unser beider Interesse und die werden wir immer haben, auch wenn wir uns trennen sollten.
Ja, okay.
Und dann haben wir halt gesagt, das geht dann halt an die beiden. Und bei den anderen beiden Wohnungen, da haben wir tatsächlich gesagt, das bleibt so, wie es ist. Die stellen wir 50-50 im Grundbuch. Sollten wir uns trennen, dann müssen wir uns halt entweder überlegen, vermieten wir die Wohnung beide weiter zusammen oder zahlt einer den anderen aus. Also da ist quasi nichts anderes geregelt, sondern da haben wir gesagt, die gehören uns 50-50 und das bleibt auch so.
Du wolltest vorher noch mal ganz genau das Thema der Lebensphase Eltern werden. Also wenn man quasi Kinder bekommt, dass sich da oft die finanzielle Situation verschiebt. Was wolltest du uns denn da noch erzählen? Du hast gesagt, das erzähle ich später.
Also ich meine, das ist so ein bisschen das, was wir jeden Tag eigentlich sehen, ja, oder was auch jeder bei sich selbst sieht. Gleichberechtigung und Augenhöhe auf finanzieller Ebene ist schon mal ein Thema überhaupt, aber es ist viel einfacher, wenn noch keine Kinder im Spiel sind. Und viele Paaren gelingt das ganz super. Die kriegen das mit einem Hauskauf zum Beispiel hin, das 50-50 zu machen oder auch die Miete, ja, und all die Dinge, immer alles 50-50 zu machen oder eben nach einem Verhältnis vom Gehalt zum Beispiel aufzuteilen. Und dann kommen Kinder und dann verfallen viel zu viele Paare, über 90% der Paare tatsächlich, immer noch in das klassische Rollenmodell. Die Mutter bleibt zu Hause, der Vater erwerbsarbeitet und dann beginnt eben so ein Machtverhältnis aufzugehen. Ja, und dann entsteht eine Abhängigkeit und so weiter. Und das ist der Punkt, an dem wir eigentlich ansetzen, dass wir da den Paaren sagen, dass man da langfristiger schon planen sollte und eben die Elternzeit nicht nur das erste Jahr plant, nicht nur 12 Monate Elterngeldbezug, sondern auch darüber hinaus schon mal über den Wiedereinstieg redet, da andere Modelle wählt, mit denen man mehr Elterngeld bekommen kann und da einfach diesen Schritt bewusst anzugehen, weil die Auswirkungen von dem Elternwerden, die spürt man halt bis ins Alter. Ja, also da müssen wir nur mal uns die Zahlen angucken. Mütter verdienen 10 Jahre nach der Geburt immer noch 60% weniger. Mütter verdienen im Laufe ihres Lebens 500.000 im Schnitt bei einem Durchschnittseinkommen weniger. Und ich meine, das ist schon eine Wohnung oder ein Haus teilweise in manchen Gegenden. Gell? Und darüber muss gesprochen werden. Ich sage nicht, dass man nicht das klassische Rollenmodell wählen kann, aber ich sage, dass es nicht sein kann, dass 90% der Paare das klassische Rollenmodell wählen und damit gut fahren. Das kann nicht sein, weil wenn man sich die Bedürfnisse anschaut der Leute, dann sind die andere und ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute nicht im Autopiloten in ein Modell reinrutschen, was für sie finanziell auch nicht gut ist und in ungesunde Abhängigkeiten führt, sondern dass man wirklich bewusst sich auch da überlegt, was sind denn unsere Bedürfnisse von uns beiden und ja, dann eben ein anderes Modell findet, was wirklich zu einem passt. Und was dann auch finanziell besser ist.
Weil ich glaube nämlich, dass das wirklich so ein Reinrutschen ist. Also,
total. Weil es machen halt alle Freundinnen, alle Freunde, die Mütter die und so weiter, die machen es alle so. Aber das Gesetz gibt eigentlich sehr, sehr viel her in Deutschland rund um Elternzeit, Elterngeld. Man muss es aber wissen. Ja, es ist halt zusammengefasst auf 200 Seiten. Natürlich checkt das nicht jeder. Und natürlich macht man dann den automatischen Weg. Viele denken halt nur an dieses erste Jahr und sie denken nicht daran, was sind die langfristigen Auswirkungen. Und wir haben so viele Paare, die zu uns kommen und dann in so einer ungesunden Abhängigkeit sind, weil, also ich sage immer, Mike und ich, wir sind auch abhängig voneinander. Ja, wir haben jetzt über die Immobilien gesprochen, wir haben zwei Kinder, wir haben ein Care-Arbeitsmodell. Wir sind abhängig voneinander, aber wir sind gleichermaßen abhängig. Es ist für mich genauso schwer zu gehen wie für Mike. Ja, und wenn sich einer von uns beiden trennen wollen würde, könnten wir uns beide trennen. Es wäre für beide dieselbe Last. Und das ist halt bei ganz vielen Paaren nicht so. Und das ist bis zum Kinderkriegen bei vielen so, dass es gleichverteilte Abhängigkeit ist. Mit dem Kinderkriegen wird die Abhängigkeit größer und verschoben. Und das ist halt das große Problem. Ja, weil wir haben viele Paare, wo die Frauen kommen, total unglücklich sind und aber auch sagen, ich kann auch gar nicht gehen.
Ja.
Weil, und der Mann könnte aber jederzeit gehen. Er könnte einfach sagen, ja, dann bin ich weg.
Und da bin ich zum Beispiel so geprägt worden. Meine Mutter hat immer gesagt, mach dich nie finanziell abhängig von einem Mann. Das war so das Mantra an die vier Mädels.
Ja.
Also, und ich, so bin ich erzogen worden. Und es ist eben auch so, dass ich jetzt die Hauptverdienerin bin, weil ich das so eingebläut bekommen habe, dass ich muss mir Geld selber organisieren. Ich muss das mich selber drum kümmern. Genau, und das Thema Abhängigkeit ist, war da eben auch ein ganz großes Thema. Also auch da bin ich ganz stark geprägt worden. Aber wahrscheinlich eben auch eben durch ihre eigene Geschichte, weil sie in so einer Abhängigkeit war. Genau, also da wollte sie ihren eigenen Mädels eben sagen, macht den Fehler nicht, den ich selbst gemacht habe.
Ja,
genau, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Total. Also da gibt es auch noch so viel zu tun, so viel Aufklärungsarbeit und es fängt schon in der frühesten Kindheit an mit der Sozialisierung da. Also da gibt es ganz, ganz viel zu tun. Deshalb ist mir das Thema so wichtig und deshalb beschäftigen wir uns halt auch mit der Elternzeitplanung so sehr, ne? Weil wir sagen, das ist der Knackpunkt. Natürlich spielen da Immobilien auch mit rein, weil das ein großes Thema bei der Abhängigkeit ist, das Traumhaus, was sich viele dann noch vorm Kinderkriegen kaufen oder kurz danach, was dann auch oftmals so eine finanzielle Belastung ist.
Ja.
Dass die Paare das nicht stemmen können und dann in ein Modell gezwungen werden, in dem der Vater die ganze Zeit arbeiten muss.
Genau, das kommt nämlich auch noch dazu, dass dass die Träume größer sind als das, was man quasi danach auch leisten kann. Und dann rutscht man auch wieder in sowas rein. Ja.
Ja, genau. Und man kann sich's leisten, aber halt nur in einem bestimmten Modell. Ja, und dann sagen auch viele Väter Jahre später, ja, ich hätte ja gerne mehr Zeit mit der Familie verbracht, aber es ging nicht. Und wir kriegen ganz oft dieses Argument, ja, aber finanziell geht das bei uns nicht. Es geht. Also mit den Elternzeitmodellen, die wir mit den Paaren erarbeiten, bei 93% der Paaren haben die finanziell nach 3 Jahren mehr auf dem Konto als im klassischen Modell. Aber das Problem ist...
Kannst du da mal ein Beispiel machen? Was heißt anderes Elternzeitmodell? So dass
das gibt alles Mögliche, aber man könnte sagen, man nimmt das Elterngeld 50-50 zum Beispiel. Man könnte aber auch einfach so Kleinigkeiten nutzen wie den Partnerschaftsbonus. Das sind 4 Monate Elterngeld on top, wenn beide in Teilzeit arbeiten. Die Grundidee ist immer bei jeder Alternative, dass nicht eine Person 20 Stunden arbeitet und der andere 40 oder mehr, sondern dass man versucht, dass beide 30 Stunden oder 32 oder so arbeiten, weil man in der Regel, wenn beide in Teilzeit gehen, auch eine höhere Gesamtnettoerwerbstätigkeit hinkriegt. Also dann eben nicht 60 Stunden, sondern zusammen 64 Stunden zum Beispiel. Und damit mehr Geld dann tatsächlich da ist. Und da ist aber das Elternzeitmodell im ersten Jahr auch total entscheidend, weil wenn im ersten Jahr die Mutter komplett zu Hause ist und der Vater gar nicht, dann ist so ein Wechsel in so ein Modell auch total schwierig, weil man es nicht geübt hat wieder. Ja? Und weil es für die Väter ein total schwieriger Schritt ist, dann zu sagen, oh, jetzt reduziere ich. Und für die Mütter ist es total schwierig zu sagen, boah, jetzt lasse ich los zu Hause und überlasse das alles meinem Mann. Genau. Also, aber Elternzeitmodelle gibt es unendlich viele und wir machen ja immer so Wochenendkurse, Masterclasses mit den Paaren, die Elternzeitplanung gerade machen. Und da ist immer total schön, dass am Ende dieses Wochenendes jedes Paar ein anderes Modell hat.
Quatsch.
Da geht niemand mit einem klassischen Modell raus, sondern jeder hat ein anderes, wie sie ihr Elterngeld verteilen, wer wann wie zu Hause ist. Wirklich jedes Paar, weil sie auf ihre Bedürfnisse gucken. Ja, und das, was für ihren Geldbeutel auch funktioniert. Und das ist so schön, dass es jedes Mal an dem Sonntagnachmittag so eine krasse Bestätigung, weil ich mir so denke, ja, ihr macht jetzt das, was für euch am besten passt, für eure Familie. Und das kann ich gar nicht sagen, was ist denn das beste Modell für alle, sondern das kommt immer so krass auf die individuelle Situation an. Und es lohnt sich total, sich damit zu beschäftigen. Nicht nur finanziell, sondern ich bin ganz sicher auch emotional. Ich bin mir ganz sicher, dass die Paare länger zusammenbleiben, glücklicher sind und auch bessere Beziehungen zu ihren Kindern haben.
Weil das Machtverhältnis ja auch ausgelotet wurde, oder? Man hat ja dann gemeinsam eine gemeinsame Lösung erarbeitet, wo eben nicht so ein Gefälle entsteht.
Genau, und man hat auch geübt, über sowas zu sprechen.
Mhm. Ja.
Ja, also man hat auch geübt, dass man, weil viele Paare sitzen ja auch da, entscheiden sich für das klassische Modell und nach einem halben Jahr merkt die Mutter, oh, ich fühle mich total unwohl, ich will eigentlich wieder arbeiten, ich vermisse irgendwie andere Gespräche und so. Oder der Vater sitzt da und sagt, eigentlich komme ich jetzt hier jeden Abend um 18 Uhr heim, ich habe gar nichts von meinem Kind. Also die Paare sind dann unglücklich, aber sie haben es nicht geübt, darüber zu sprechen. Ja, und dann ist es so ein Schweigen oder es werden andere Streits davor geschoben und so weiter oder ein, ja, bei uns geht's halt nicht anders und wir müssen da jetzt halt durch und so. Und wenn die aber vor der Geburt schon lernen, darüber zu sprechen und dann merken, oh, jetzt ist es doch anders, weil
natürlich.
Ich meine, die Situation mit Kindern ist dann anders, ne? Das Leben ändert sich ständig. Man kann sich das vorher nicht vorstellen, aber dann, wenn man vorher darüber gesprochen hat und das geübt hat, dann klappt das so viel besser, wenn man dann in der Situation ist, in der man wirklich reden muss. Weil dann weiß man, wie man so ein Gespräch führt, wie man seine Bedürfnisse auf den Tisch legt und wie man gemeinsam eine neue Lösung findet, ein neues Modell erarbeitet.
Und spielen da bei diesen, also es geht ja vorwiegend jetzt um dieses Elterngeld und um die Elternzeit, spielt da das Thema Eigenheim oft auch eine Rolle?
Total. Total. Also wir haben ganz viele Leute in den Kursen, die entweder gerade ein Haus gekauft haben oder das noch haben und die das dann mit einplanen. Wir machen in den Kursen auch immer einen Finanzteil, wo wir tatsächlich planen, okay, wie verändern sich denn die Einnahmen und Ausgaben, wenn dann die Elternzeit ist. Und da haben wir natürlich immer wieder die Paare, die sagen, ja, aber wir haben eine Finanzierung oder wir haben ein Haus, das so und so viel kostet oder wir wollen ein Haus. Und das muss man dann natürlich mit einplanen. Aber wenn man das von vornherein mit einplant, ja, dann funktioniert es halt auch viel besser. Dann kann man da Lösungen finden, dann kann man auch sagen, okay, so viele Stunden müssen wir tatsächlich arbeiten, um das finanzieren zu können. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Thema.
Und dann ist das Thema gefühlte Fairness, ist ja auch immer so, also Fairness ist ja das eine, da denkt man immer gleich an 50-50, aber dann gibt es ja noch so diese gefühlte Fairness, die handelt man ja dann auch aus, also dass man da so auf einen Nenner kommt. Wenn du an das Thema Eigenheim denkst, verheiratet, unverheiratet, hast du da so ein paar Ratschläge oder irgendwelche Tipps, die du mitgeben kannst?
Also grundsätzlich ist es für mich so, dass ich denke, also ob jetzt man einen Kredit, wie man den bekommt und so weiter, spielt verheiratet, unverheiratet jetzt nicht so eine große Rolle in der Regel, sondern ich meine, da schließt man den Vertrag ab und einigt sich darauf, ja. Das große Problem ist natürlich das Thema Erbe. Also was passiert mit der Wohnung später oder mit dem Haus? Und das war für uns tatsächlich auch ein Punkt, als wir die erste Wohnung oder als wir angefangen haben, nach Wohnungen zu suchen, waren wir noch nicht verheiratet. Und damals hat der Bankberater auch ganz klar zu uns gesagt, wenn sie verheiratet sind, kriegen sie einen besseren Deal. Und wir haben weniger Dinge, die wir miteinander regeln müssen, ja, weil der halt auch gesagt hat, wenn wir unverheiratet kaufen, dann möchten sie auch wissen, dass wir ein Testament haben, dass es klar ist, wie wir das, was damit passiert, wenn einem was zustößt oder so. Also ich finde, unverheiratet ist es halt anstrengender, ja, aber verheiratet muss man genauso seine Regelungen finden. Muss sich genauso Gedanken machen, wie machen wir das. Aber die Freibeträge sind natürlich viel, viel höher, was es Vererben angeht. Und wenn man nicht verheiratet ist, dann sollte man sich halt wirklich überlegen, okay, wer erbt denn dann im Zweifel?
Ja.
Ja, sind Kinder da gemeinsame, dann ist es einfach in der Regel, dann erben halt die Kinder. Aber wenn da noch keine Kinder da sind, wie bei uns bei der ersten Immobilie, die wir gekauft haben, dann würden ja die eigenen Eltern wieder mit reinkommen in den ganzen Deal. Andererseits kann ich aber auch nicht sagen, es erbt alles der unverheiratete Partner, weil dann zahlt er darauf enormen Steueranteil, weil er einfach nur 20.000 Euro Freibetrag hat. Also der Einfachheit halber würde ich sagen, verheiratet ist es einfacher.
Genau, also oder man muss es juristisch wirklich komplett regeln. Bei uns war das der Notar. Der Notar hat dann wirklich uns ans Herz gelegt, kümmert euch bitte um dieses Thema, weil wenn es, egal ob es jetzt also quasi Erbe ist, aber auch schon alleine Trennung unverheiratet, ist auch schwierig. Deshalb da muss man unbedingt das dann nochmal viel detaillierter regeln. Ja.
Genau, also da würde ich auch sagen, wenn man nicht verheiratet ist und eine gemeinsame Immobilie kauft oder Kinder bekommt, würde ich immer sagen, dann einen Partnerschaftsvertrag abschließen. Ja, das kann man ja auch unverheiratet machen und das machen natürlich total wenige Leute, aber wenn man so ein gemeinsames Commitment eingeht, Immobilie oder Kinder, dann, das ist ein langfristiges Commitment beides.
Das stimmt.
Und dann braucht man da vertragliche Regelungen. Weil es geht nicht darum, dass man dann irgendwie den Vertrag hat und dann das genauso macht, sondern es geht auch da wieder um die Gespräche, die man geführt hat, um zu dieser gemeinsamen Lösung zu kommen. Ich bin der ganz festen Überzeugung, dass wenn man das gemeistert hat gemeinsam, diese Gespräche geführt hat, auf Augenhöhe und sich da gemeinsame Lösungen gefunden hat, dass erstens eine Trennung viel unwahrscheinlicher ist und dass man in einem Trennungsfall auch viel besser miteinander reden kann, weil man weiß, wir wollen uns grundsätzlich nichts Schlechtes.
Ja, ja, genau. Und auch das ist aber trotzdem wieder so ein Thema, wo man sich so, dass man gerne so ein bisschen vor sich herschiebt.
Ja, es ist auch nicht einfach und es ist nicht, es ist nicht angenehm.
Und ich glaube auch, man muss da unbedingt eine juristische Unterstützung haben, die einen da an die Hand nimmt, dass das auch dann auch alles sauber aufgesetzt ist. Jetzt wollte ich nochmal zweimal von dir so ein bisschen Standpunkt haben. Immobilie selbst genutzt, da gibt es ja immer so ein bisschen den Streit, ist eine Konsumentscheidung oder ist eine Investition? Wie würdest du das so ein bisschen einschätzen?
Grundsätzlich finde ich, ist es erstmal eine Ausgabe natürlich, wenn man da jetzt irgendwie selbst drin wohnt. Ja. Ich finde, man muss sich immer Gedanken darüber machen, wie nutze ich diese Wohnung noch anders weiter? Also ich meine, wir wohnen auch im Eigenheim, habe ich ja erzählt. Aber wir haben uns halt von Anfang an überlegt, wie wäre die Gegenrechnung? Ja. Und wir haben das von Anfang an durchkalkuliert, wie wäre es, wenn wir das jetzt dieselbe zur Miete mieten würden, diese Wohnung und so weiter. Also, ja, ich glaube, man kann da schon gute Modelle fahren. Meine beste Freundin zum Beispiel, die haben auch den Traum vom Eigenheim gehabt, haben sich ein Haus gekauft, aber haben das halt auch eins gekauft, was eine Einliegerwohnung drin hat, was sie wieder einen Teil mit vermieten können und so. Und wo sie auch gesagt haben, wenn das, wie du vorhin gesagt hast, wenn ihr Kind groß ist, dann können sie da noch den einen Teil umbauen und so. Und solche Modelle, da bin ich total dafür.
Ja, genau.
Weil das reine Eigenheim irgendwo in der Pampa, Einfamilienhaus, das ist in der Regel immer eine Konsumentscheidung.
Ja, vor allem, wenn es viele Quadratmeter hat, die dann nicht nochmal anders genutzt werden können. Das stimmt, okay. Und nochmal so ein Standpunktfrage, Immobilien als Altersvorsorge, zusammenkaufen oder getrennt?
Ach, ich finde, das ist eine individuelle Entscheidung. Ja. Also da gibt es jetzt nicht so, ich finde, das geht beides. Wir haben unsere Altersvorsorge tatsächlich eher in die ETFs gepackt. Und die separat, weil wir gesagt haben, wir wollen uns darüber im Zweifel nicht streiten. Auch das steht im Ehevertrag. Die ETFs gehören jedem selbst im eigenen Depot.
Ah ja, okay. Das heißt, jeder hat sein Depot.
Genau. Und wir haben aber auch ein gemeinsames Depot. Da haben wir eher Einzelaktien drin, weil wir sagen, das ist quasi unser mittelfristiger Vermögensaufbau. Okay. Und das langfristig für die Altersvorsorge macht jeder für sich. Aber natürlich sind die Immobilien, die wir haben, auch ein bisschen eine Altersvorsorge. Ja? Ich weiß nicht, ob wir die behalten werden, bis wir wirklich im Alter sind. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir irgendwann dann verkaufen und dann daraus entweder was Neues kaufen oder wieder in Aktien stecken oder so oder in ETFs. Aber natürlich ist es auch eine Art der Altersvorsorge.
Ja, also, genau. Okay. Ja.
Im Moment gerade ist es eher eine Elternzeitvorsorge, weil wir jetzt davon profitieren, wie andere im Alter davon profitieren
Sehr gut.
wollen.
Ja, ist ein spannendes Modell. Also finde ich super. Ich finde es total cool, dass ihr, also dass deine Mutter dich quasi auch schon so früh zur ersten Immobilie bewegt hat. Das war bei mir ähnlich. Meine Mama hat mir mit 17 eine Immobilie gekauft, weil wir was geerbt hatten und sie gesagt hat, wenn ich mit 18 das Geld kriege, würde ich es auf den Kopf hauen. Und sie wollte das quasi absichern, dass ich das nicht in eine Weltreise investiere und hat mir eine ganz kleine, mikrokleine Wohnung gekauft. Genau, und da bin ich eben so auf dieses Thema dann so reingewachsen dann eben auch. Am Anfang absolut blauäugig, aber man lernt ja auch da Schritt für Schritt. Total. Man weiß dann, was ein WEG-Beschluss ist und wie eine Hausverwaltung tickt oder so. Man wächst da ja dann auch so ein bisschen rein. Und genau. Und da wollte ich noch fragen, wie macht ihr das mit euren Kindern? Also die sind ja jetzt noch relativ klein, oder?
Ja, die sind 2,5 und 5,5. Okay. Aber handhaben das tatsächlich genauso, wie das meine Eltern auch gehandhabt haben, weil bei mir war es auch so, ich bin da halt, für mich war das immer logisch, man kauft eine Immobilie, ja, und kann die dann vermieten, weil meine Eltern das auch gemacht haben. Und meine Eltern haben uns da immer überall hin mitgenommen. Also ich weiß noch genau, wie sie die zweite Wohnung gekauft haben. Die war bei uns schräg gegenüber, da wohnt inzwischen mein kleiner Bruder drin. Und ich weiß noch genau, wie sie die gekauft haben, wie das gebaut wurde, das Haus, und wie da mit auf der Baustelle waren und solche Dinge. Und wir machen es bei unseren Kindern genauso. Wir nehmen die mit zum Notar.
Ach, cool.
Wir nehmen die mit zu Besichtigungen. Wir nehmen die mit zum Mieterwechseln und so weiter, weil ich einfach sage, das dürfen die von Anfang an lernen und sehen. Und ja, sind sie 2,5 und 5,5. Natürlich können sie das nicht in Kontext setzen. Aber mir ist es wichtig, dass sie jetzt auch, wenn sie älter werden, dass sie verstehen, was wir da tun. Und dass sie auch merken, keine Angst davor haben. Ja, also dass sie nicht irgendwie sagen, das ist was für Superreiche oder was für, dass sie da keine solche Glaubenssätze aufbauen. Weil ich sehe es ja bei Mike, der hat das nicht gehabt in seiner Kindheit. Seine Eltern haben immer zur Miete gewohnt und das war für die kein Thema. Bei denen war zu Hause immer der Glaubenssatz, ja, Immobilien kaufen nur Reiche. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Eltern reich waren.
Nicht.
Die waren natürlich jetzt auch nicht, die waren jetzt auch nicht Unterschicht, gell? Also ich meine, beide verbeamtet, aber obere Mittelschicht, würde ich sagen. Die hätten aber auch ihre Kohle einfach immer ausgeben können, haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben investiert. Und das ist was, also das hat Mike dann halt erst mit Mitte 20 von mir gelernt. Und das wollen wir auf jeden Fall, dass unsere Kinder das von vornherein einfach lernen, dass man mit Geld sich sehr viel Freiheiten ermöglichen kann und aber auch sehr viel Gutes tun kann, andere unterstützen kann und so. Also wir gucken zum Beispiel auch bei unseren Vermietungen, dass wir das nicht irgendwie höchstbietend vermieten, sondern dass es, also in dem einen wohnt zum Beispiel ein Rentnerpärchen, die einfach auch gesagt haben, wir können nur so und so viel zahlen. Und wir wissen aber, die kümmern sich auch gut um die Wohnung. Ja, die rufen nicht wegen jeder Kleinigkeit an, sondern wenn da eine Glühbirne kaputt ist, wechseln sie sie selbst. Oder wenn irgendwie die Duschabdichtung kaputt ist, dann kümmern sie sich selbst um den Handwerker und ich zahle nur die Rechnung. Und in der anderen Wohnung hatten wir ein paar mit einem nicht deutschen Nachnamen, die schon erzählt haben, dass sie ewig lang schon nach einer Wohnung suchen und einfach nichts finden wegen ihren Nachnamen. Ja, und weil sie jetzt nicht die super tollen Jobs haben. Sie haben aber feste Verträge und so weiter. Und also ich finde, man ist ja als Kapitalanlegerin nicht unbedingt jemand, der oder die da so krass auf Profit nur aus ist, sondern man kann auch was Gutes tun mit diesen Investments. Man kann anderen Menschen helfen, für die es vielleicht schwieriger ist. Und das möchte ich den Kindern auch mitgeben. Möchte denen zeigen, ihr seid in einer privilegierten Situation. Also sind sie beide total, weil sie einfach das Glück hatten, aus finanzieller Sicht in unsere Familie geboren zu werden. Aber ich möchte auch nicht, dass sie dann irgendwann mit 18 oder mit 25 sich einfach nur hinsetzen und sagen, ja, ich habe ja die Kohle von Mama und Papa, sondern ich wünsche mir schon, dass sie verantwortungsvoll damit umgehen und deshalb finde ich, müssen wir sie da voll mitnehmen und ihnen das vorleben, was wir uns wünschen, wie sie mal damit umgehen.
Super. Total schöne Worte. Ich würde die gerne so als Abschlussworte stehen lassen. Finde ich richtig gut, dass man quasi das, was ihr jetzt selber erlernt habt und mitgenommen habt, ihr gebt es an Paare weiter, aber eben auch an eure Kinder. Und genau, und dass Immobilien oder generell Vermögensaufbau, und Immobilien ist ja nur ein Teil davon, dass das quasi auch einfach so wächst und reinfließt so ins Leben, dass das so ein Bestandteil davon ist, finde ich total cool. Und ich habe selber total viel mitgenommen. Also vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Es war ganz bunt. Es ging nicht nur um Immobilien, sondern wirklich um das ganze Thema Beziehung, wo Geld und Immobilie halt ein Teil davon ist. Bei einigen fand ich richtig cool. Also vielen, vielen Dank, Marielle. Wo Sehr findet gerne. Man dich, wenn man jetzt so ein bisschen die Ohren gespitzt hat? Du hast erzählt, da gibt's Workshops und so. Wo findet man dich und was kann man noch bei euch so buchen und damit man so ein bisschen Überblick hat?
Ja, also man findet uns eigentlich auf allen Kanälen unter BeziehungsinvestorInnen. Einfach entweder beziehungs-investoren.de oder dann auf Instagram sind wir sehr aktiv, BeziehungsinvestorInnen suchen. Und wir bieten eben Kurse vor allem rund um Elternzeitplanung, Elterngeldoptimierung an und ansonsten auch Einzelcoachings. Also gerade das Immobilienthema machen wir manchmal auch in Einzelcoachings und so. Aber ja, genau, der vorrangige Themenfokus ist Familienfinanzen.
Sehr gut, sehr gut.
Genau. Da könnt ihr gerne vorbeikommen, Fragen stellen. Ich freue mich auch schon auf die Podcast-Folge. Wenn da irgendwie Fragen direkt im Anschluss sind, dann beantworte ich die natürlich auch gerne auf deinen Kanälen.
Ja, cool, super. Und genau, ich packe alle Links in die Shownotes und dann könnt ihr auf Instagram und auf den anderen Kanälen dann gerne Kontakt mit Marielle aufnehmen. Super. Vielen, vielen Dank für das frühe Interview. Also wir haben uns nämlich heute ganz früh in der Früh getroffen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und alles Gute.
Danke.
Bis dann. Tschüss.
Sodala, das war das Interview mit Marielle von den Beziehungsinvestorinnen. Wie spannend, oder? Also ich finde, da waren so viele coole Aspekte dabei. Von der Aufteilung von den Familienfinanzen bis zum Ehevertrag oder auch wie man den eigenen Kindern das Finanzwissen mitgeben kann. Richtig, richtig gut. Ja,
Ich wollte euch noch einen kleinen Ausblick geben, wie es jetzt hier im Podcast weitergeht. In der nächsten Folge starte ich wieder mit einer kleinen Mini-Staffel und zwar zum Thema Zwangsversteigerung. Und das wird auch richtig spannend. Zum einen gibt es ein paar Interviews mit dem Anwalt Klaus Hessel, einem absoluten Profi in dem Bereich, der auch wirklich schon sehr, sehr viele Zwangsversteigerungen dabei war und wirklich aus dem Nähkästchen plaudert. Ja, und wir erzählen auch von unserer eigenen Zwangsversteigerung. Also hört da unbedingt rein. Ja, und dieses Thema hat sich Corbinian gewünscht, indem er nämlich bei Apple Podcast eine Bewertung geschrieben hat und mir das Thema verraten hat, dass ihm das gerade unter den Nägeln brennt. Ja, und das könnt auch ihr machen. Also stoppt doch mal hier kurz, geht zu Spotify oder Apple Podcast. Ja, und schreibt mir eine kurze Bewertung. Ja, und schreibt mir eben darin eben auch eure Fragen, die euch wirklich gerade so richtig interessieren. Ja, das wäre wirklich cool. Ja, und falls ihr jetzt noch Freunde und Bekannte habt, bei denen Geld in Beziehungen immer wieder so ein Thema ist, dann teilt doch auch unbedingt diese Folge mit ihnen. Ja, denn ich glaube, hier kann wirklich jede Beziehung sich noch eine Scheibe abschneiden und von Marielle lernen. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.